beaches are dirty. Kids who live in the coastal areas around the market cannot play at the beach.
Das sagt Yaira Akbofa.
Because they are deprived.
Die Strände sind verschmutzt. Kinder, die in den Küstengebieten rund um den Markt leben, können dort nicht mehr spielen. Fischer fahren aufs Meer hinaus und kommen mit Netzen zurück, in denen sich größtenteils Kleidungsstücke und Plastikmüll befinden.
Er ist in der ghanaischen Hauptstadt Accra geboren und schildert hier, was er an den Stränden seiner Heimat beobachtet. Kleidungsmüll, soweit das Auge reicht. Kinder können dort nicht mehr richtig spielen. Fischer holen mehr Textilien und Plastik aus dem Meer als Fische. Um diesem Problem etwas entgegenzusetzen, hat Akbofa die NGO The Revival gegründet.
Mit The Revival gehen wir das enorme Problem des Textilmülls in Ghana an. Durch Wiederverwendung, Upcycling, Recycling und Bildungsarbeit.
Upcycling, Education and then Recycling.
Mit Wiederverwendung, Upcycling, Bildungsarbeit und Recycling kämpft The Revival gegen die wachsenden Mengen an Textilmüll. Dabei stammt der Großteil dieser Kleidung gar nicht aus Ghana. The Revival findet damit also Lösung für ein Problem, für das der Gründer und seine MitstreiterInnen gar nicht verantwortlich sind.
Die Kleidung, die an unseren Stränden liegt, wird nicht einmal in Ghana produziert. An den Stränden und auf den Mülldeponien findet man Marken wie Shein oder Primark. Aber keiner dieser Kleidungsstücke wird hier hergestellt. Und die Unternehmen haben hier nicht einmal eigene Geschäfte. Trotzdem müssen wir den Müll entsorgen, den wir gar nicht verursacht haben. Das ist nicht gerecht. Die Folgen tragen die Menschen hier und unsere Umwelt.
Der Kleidermüll an den Stränden Accras kommt aus Ländern des globalen Nordens. Ungewollte Ware wird etwa in Form von Altkleidern aus Europa exportiert. In Accra gelangt ein großer Teil davon auf den Kantamanto-Markt, den größten Second-Hand-Markt der Welt. Rund 30.000 HändlerInnen versuchen dort laut Akbofa Woche für Woche Millionen ausrangierter Kleidungsstücke weiterzuverkaufen. Doch längst nicht alles findet eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer.
Der Großteil der Kleidung lässt sich verkaufen. Aber etwa 20-30% sind unverkäuflich. Das klingt zunächst nicht viel, ist aber enorm, wenn man bedenkt, dass jede Woche etwa 10 bis 13 Millionen Kleidungsstücke ankommen. Ein Beispiel für unverkäufliche Kleidung sind zum Beispiel Winterjacken. Wir haben in Ghana nicht einmal Winter.
Winter clothes being sent to Ghana. We don't have winter here.
Was sich nicht verkaufen lässt, landet häufig auf Mülldeponien, wird verbrannt oder gelangt in Flüsse und ins Meer. Die Folgen sind verschmutzte Strände, verstopfte Abwasserkanäle, gesundheitsschädliche Gase und damit erhebliche Belastungen für Mensch und Umwelt. Welche Lösung Yaira Akbofa und sein Team mit The Revival für die Auswirkung von Fast Fashion entwickelt haben, hören wir später nochmal in dieser Folge. Zunächst wollen wir einen Schritt zurückgehen und fragen, wie und wo entsteht diese Flut an Kleidung überhaupt? Unter welchen Bedingungen werden die Kleidungsstücke produziert? Und wie verändern sich diese, wenn nach Fast Fashion nun Ultra Fast Fashion den Markt bestimmt? Darum und um mehr geht es jetzt bei Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. In diesem Podcast beleuchten wir weltweite Herausforderungen, erklären globale Zusammenhänge dahinter und zeigen Lösungen auf. Wir sprechen dafür in jeder Folge mit Menschen, die sich für genau diese Lösung einsetzen. ExpertInnen, PhilanthropInnen, StifterInnen, Engagierte und AktivistInnen. Mit Anstiftern eben. Und in dieser Folge ist das Mona Meyer vom Verein Femnet. Ich bin Jonas Ross und das ist Folge 10. Fast Fashion. Der gemeinnützige Verein Femnet setzt sich für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte von Frauen weltweit ein. In der Arbeit des Vereins geht es vor allem um menschenwürdige und faire Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie. Ein Projekt, das die Gesundheit von Textilarbeiterinnen aus Indonesien und Indien in den Fokus rückt, leitet Mona Meyer. Mit ihr habe ich über das Projekt, die oft prekäre und unsichtbare Arbeit hinter Fast Fashion und ihre Folgen gesprochen. Los geht's. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Liebe Mona, herzlich willkommen.
Hallo Jonas, schön, dass das klappt und wir heute sprechen.
Vielleicht mal als Grundlage so ein kleiner Blick aufs Etikett sozusagen. Wir haben jetzt zum Intro gehört, wo fatalerweise ein Großteil der Kleidung landet, die aus Europa kommt, die verschickt wird, die weggeschmissen wird, die sozusagen einfach nicht mehr gebraucht wird, in ganz großen Anführungszeichen. Aber irgendwoher muss diese ganze Kleidung ja kommen. Also wo kommt die Kleidung, die wir hier im globalen Norden oder in Europa oder in Deutschland kaufen und tragen, eigentlich her?
Ja, die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wenn wir uns Textilien anschauen oder die Textilindustrie, dann ist es ein System, das global organisiert ist. Das heißt, komplex auch ist, weil wir ja nie die Jeans als fertiges Produkt irgendwo ernten, sondern es gibt halt irgendwie Rohstoffe, die hergestellt werden müssen. Und auch da, also gibt es einfach unterschiedliche Rohstoffe. Wenn wir zum Beispiel uns mit Baumwolle beschäftigen, dann gibt es Baumwollfelder in China, in Kasachstan, in den USA, in verschiedenen Ländern auch. Also Baumwolle als ein großer Rohstoff. Und dann aber auf der anderen Seite gibt es ja einfach traurigerweise auch immer mehr Kleidungsstücke, die aus Polyester bestehen. Und dann bei Polyester handelt es sich ja um Rohöl, das dann halt irgendwie auch wiederum in anderen Ländern gewonnen wird. Und die Rohstoffe werden dann verarbeitet, dafür gehen die wiederum in andere Länder. Dann aus den Garnen werden Stoffe, aus den Stoffen werden dann irgendwann eben fertige Kleidungsstücke. Die werden dann zugeschnitten und genäht. All diese Schritte finden eigentlich in anderen Ländern statt. Wir bei Femnet beschäftigen uns vor allem mit der Konfektion, also dem Schneiden, Nähen, Veredeln. Und da sind wir vor allem auch in asiatischen Ländern. Das ist auch immer noch so, dass die Konfektionsbetriebe, also die Nähfabriken, eigentlich fast alle in asiatischen Ländern sind. Es gab eine Zeit, da sind die auch etwas mehr in nordafrikanische Länder gewandert. Aber das hat sich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Und aktuell sind eigentlich immer noch die meisten Fabriken in China, Bangladesch, Indien, Vietnam.
Vielleicht eine blöde Frage, aber wieso ist das so? Also wieso ist es ausgerechnet, dieser asiatische Markt? Kann man das festmachen?
Also es liegt einfach daran, es ist eine sehr professionelle Industrie. Das heißt, die Infrastruktur ist gut, da sind große Fabriken, da sind viele Arbeitskräfte. Mhm. Und andererseits aber sehen wir, dass die Textilindustrie gewandelt ist. Also natürlich war es in der Historie so, dass vor einigen Jahren dann eben auch Textilfabriken noch in Deutschland oder halt in dem Land, in dem die Kleidung gekauft wurde, wurde sie auch hergestellt. Jetzt nicht unbedingt der Rohstoff, aber auf jeden Fall die Konfektion und die Veredelung. Aber durch die Etablierung von Fast Fashion, also von einem System, das möglichst viel Kleidung, also in sehr großen Mengen, zu sehr geringen Preisen herstellen möchte, kam halt eben diese Verlagerung der Produktionsstätte in asiatische Länder. Einerseits, weil eben Infrastruktur und Professionalisierung dort gegeben war oder auch aufgebaut werden konnte. Es gab sehr viele Arbeitskräfte, die man gewinnen konnte, um in Fabriken zu arbeiten. Mhm. Aber vor allem, das ist der größte Grund, konnten dort natürlich die Preise gedrückt werden. Und in vielen Ländern gibt's und gab's keine richtigen Mindestlöhne, beziehungsweise teilweise werden dann auch keine Mindestlöhne gezahlt. Und so konnten vor allem dann halt eben die Unternehmen die Preise sehr, sehr gut drücken, die Stückpreise. Am Ende bedeutet ein gedrückter Stückpreis einfach eine höhere Gewinnmarge. Und das ist natürlich voll attraktiv für alle Unternehmen, weswegen die dann immer weiter in asiatischen Ländern produzieren lassen haben.
Ich bin ganz dankbar, dass du das nochmal angerissen hast. Fast Fashion sagt man ja häufig einfach so. Und ich hatte jetzt ja vorhin auch schon Namen genannt, aber das verbindet man ja im Zweifel auch einfach mit bestimmten Marken. Aber gibt es irgendwie so eine Art von Abgrenzung? Was genau ist eigentlich Fast Fashion?
Also wenn wir von Fast Fashion sprechen, auch wenn es keine klare Definition gibt, dann sagen wir immer, dass Fast Fashion bedeutet, es wird immer mehr produziert, immer billiger und immer schneller. Also einerseits geht es quasi um die Menge an Kleidung, die generell hergestellt wird und dann aber eben auch die Zyklen, also dass das statt zweimal im Jahr jetzt mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 Kollektionen bei so großen Unternehmen wie H&M, Zara, aber bei Ultra Fast Fashion ist das Wort Kollektion eigentlich gar nicht mehr vorhanden, weil die einfach permanent neue Styles produzieren, sodass es gar nicht mehr jetzt irgendwie die Kollektion für diesen Monat oder für diese Jahreszeit gerade gibt, sondern geht einfach permanent weiter. Und dann eben auch immer günstiger, also dass die Preise gedrückt werden pro Kleidungsstück, was natürlich bedeutet, dass die Löhne gedrückt werden. Aber auch, also dieses immer billiger ist auch möglich, weil natürlich die Rohstoffe, mit denen gearbeitet werden, halt auch immer minderwertiger werden. Mhm. Also zum Beispiel immer weniger Baumwolle, dafür immer mehr Polyester, das halt auch sehr günstig hergestellt werden kann.
Und der Unterschied zwischen Fast Fashion und Ultra Fast ist wirklich, dass letztlich, sagen wir jetzt mal ganz simpel runtergebrochen, statt einer Summer und einer Winter Collection gibt es dann bei Fast Fashion noch eine Spring und noch eine Autumn und bei Ultra Fast einfach Durchproduktion das ganze Jahr sozusagen.
Genau, eigentlich, es wird noch schneller produziert, es wird noch mehr produziert, also auch die Anzahl ist noch größer, dafür wird halt auch noch mehr Werbung gemacht, es werden noch mehr Leute zu noch mehr Konsum gebracht und es ist halt noch billiger, also sowohl die Löhne sind noch billiger, die Arbeitsbedingungen dadurch noch schlechter, als halt auch die Qualität noch schlechter. Also da gibt es ja auch irgendwie dann einen Unterschied zwischen, welche Faserzusammensetzung nutzt man? Ist es einfach 100% Plastik und auch 100% minderwertiges Plastik? Oder ist es dann vielleicht, das sehen wir dann halt auch noch häufiger bei H&M und Zara und diesen Marken, dass dann halt vielleicht eher eine Fasermischung ist, die, wenn man auf die ökologischen Folge zu sprechen kommt und auch vor allem auf das Recycling, auch schlecht ist. Aber für die Haltbarkeit des Kleidungsstückes ist es auf jeden Fall erstmal besser, wenn es da auch eine Fasermischung gibt.
Blicken wir nochmal auf die Bedingungen der Kleidungsherstellung. Also wir hatten jetzt ja sogar schon Unterscheidung zwischen Fast Fashion und Ultra Fast Fashion. Dann gibt es ja nochmal so High Fashion, also eher diese hochklassigen, teuren Marken. Und dann gibt es so diese Standard Fashion, die irgendwo sich in einem wahrscheinlich Bereich bewegt, der teuer ist. Aber es gibt ja auch oft diesen Spruch so bei großen Sportherstellern zum Beispiel, dass im Prinzip die Originalware, die teurer ist und angeblich besser hergestellt, eigentlich aus denselben Bedingungen kommt, vielleicht aus einer anderen Fabrik als die Fast-Fashion-Variante. Ist da was dran? Kannst du das beurteilen? Kann man das so sagen?
Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass nur weil eine Hose zum Beispiel, also keine Ahnung, schauen wir uns zum Beispiel Nike und H&M oder Levi's und H&M an. Mhm. Ob die Levi's Jeans, die irgendwie 120 Euro kostet und die H&M Jeans 40 Euro, ob die besser ist, das kann man, glaube ich, nicht unbedingt sagen, weil da kann es tatsächlich sein, dass die einfach in der gleichen Fabrik aus den gleichen Materialien hergestellt wurden. Mhm. In manchen Fällen gibt es natürlich einen Qualitätsunterschied, zumindest dann auch in Bezug auf die Fasern, oder es gibt auch, wenn man sich jetzt auch mit Fair Fashion Brands beschäftigt, wo man weiß, die Jeans ist irgendwie zertifiziert, es wurden existenzsichernde Löhne gezahlt. Das gibt es zum Beispiel bei Zertifikaten wie der Fairwear. Also wenn ein Produkt von der Fairwear Foundation zertifiziert ist, dann kann man schon ziemlich sicher sein, dass die Arbeitsbedingungen in der Fabrik gut sind, besser sind, dass es da auf jeden Fall bessere Löhne gibt. Und dann gibt es natürlich einen Preisunterschied, der sich auch in der Qualität von entweder dem Kleidungsstück selbst oder den Arbeitsbedingungen widerspiegelt. Aber ganz pauschal, auch gerade wenn man jetzt eben dann zwei Jeans hat, die vielleicht einen preislichen Unterschied von 100 Euro haben, aber beide nicht zertifiziert sind und auch beide aus den gleichen Stoffen bestehen, würde ich sagen, da gibt es nicht unbedingt einen Qualitätsunterschied.
Und bei den Bedingungen, ist das ein Unterschied? Also arbeiten die Menschen dann unter anderen Bedingungen, die diese Kleidung herstellen?
Also genau, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass beide Kleidungsstücke nicht zertifiziert sind, dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass die Arbeitsbedingungen unterschiedlich sind. Brands, die sich zertifizieren lassen, die vielleicht sich auch als Fair Fashion Brands nennen. Ich meine, das kann man kann sich leicht irgendwie nennen, aber wenn die Produkte zertifiziert sind, vor allem eben zum Beispiel durch die Fairwear Foundation. Die Fairwear Foundation ist eine Assoziation, die sich vor allem für bessere Arbeitsbedingungen stark macht. Und wenn quasi Unternehmen ihre Produkte Fairwear zertifizieren lassen, dann kann man schon davon ausgehen, dass dort die Arbeitsbedingungen besser sind. Vor allem in Bezug auf Löhne und Versammlungsfreiheit und sowas.
Ja, also im Grunde ist an diesem Vorurteil was dran. Man muss einfach nur ein bisschen mehr nachschauen, wo es dem Vorurteil nicht entspricht. Was ich aber interessant finde daran ist, dass das ja zeigt, also so ein Vorurteil zeigt ja, dass es offensichtlich ja eine Awareness gibt innerhalb der Bevölkerung und unter den Menschen, dass das dass da wahnsinnig schwierige Bedingungen herrschen in Fabriken und an den Orten, wo die Kleidung herkommt. Und ich glaube, dass kann man für sich selbst ja auch feststellen in seinem Umfeld. Jeder weiß das irgendwie. Aber so ein richtiges Bild davon hat man im Zweifel nicht. Kannst du darstellen, wie so ein Arbeitsalltag, wie diese Arbeitsbedingungen einer Textilarbeiterin, eines Textilarbeiters tatsächlich aus?
Ich kann es versuchen, aber auch da, also ich arbeite in einem Projekt, das vor allem in Indien und Indonesien ist. Also unser Projekt, genau, setzen wir in Indien um. Das heißt, in Südindien, in Tamil Nadu. Das heißt, die Erfahrungen aus dem Kontakt mit ArbeiterInnen beziehungsweise mit unseren Partnerorganisationen, die mit ArbeiterInnen im Kontakt stehen, gelten jetzt vor allem für den südindischen Raum. Und da, das ist, glaube ich, wichtig, das noch voranzuschieben, weil es ist sehr unterschiedlich, in welchem Land man sich befindet und entsprechend sehen die Arbeitsalltage anders aus. Klar. Aber genau, in der Regel ist der Großteil der Personen, die in den Fabriken arbeiten, Frauen, vor allem die Personen, die an den Nähmaschinen oder an, also die exekutive Arbeit machen, also die das Kleidungsstück zusammennähen. Mhm. Der Arbeitsalltag beginnt ziemlich früh, also meistens so zwischen, ja, um 8. Aber das heißt, dass vorab die Arbeiterinnen auch erstmal dahin kommen müssen. Und häufig haben die auch schon einen Arbeitsweg, der sehr lang ist. Und davor müssen sie wahrscheinlich auch schon im Haushalt irgendwie Dinge erledigen. Es gibt dann auch zwei unterschiedliche Arten von Arbeiterinnen, also vor allem, wenn wir uns auf weibliche Arbeiterinnen fokussieren. Einmal gibt es dann die sogenannten WanderarbeiterInnen, also das sind vor allem in Indien dann Frauen, die aus den ländlichen Gegenden in die Städte gehen für eine Zeit lang, um dort eben zu arbeiten und Geld zu verdienen. Häufig machen die das, bevor die heiraten. Die sind dann auch häufig untergebracht in so Hostels oder in Anlagen, die sehr nah zur Fabrik sind. Und dort wohnen die dann in so kleinen Krüppchen. Und das andere sind dann eben Arbeiterinnen, die eh in dieser Region wohnen und dann eben in den Fabriken arbeiten. Genau, und dann beginnen die zu arbeiten, ungefähr bis zur Mittagspause. Und in der Zeit haben die eigentlich auch keine Pausen. Manche Fabriken haben irgendwie zwischendurch nochmal eine kleine Pause. Aber viele haben einfach erstmal gar keine Pause bis zur Mittagspause und müssen durcharbeiten. In der Regel gehen die dann auch nicht aufs Klo, weil aufs Klo gehen bedeuten würde, dass sie ihre Ziele nicht erreichen, ihre Arbeitsziele. Also pro Tag gibt es eigentlich immer ein bestimmtes Ziel, also dass so und so viele Kleidungsstücke an diesem Tag genäht werden müssen. Und die arbeiten häufig in so Line Systems, Liniensystemen. Ich weiß nicht genau, was das deutsche Wort ist. Das heißt, die sitzen so hintereinander oder nebeneinander und jede Person macht so eine Naht vielleicht und dann wird das Stück weitergereicht und dann macht die nächste Person die nächste Naht. Das heißt, es ist eine sehr, sehr monotone Arbeit. Ja, Fließbandarbeit, das ist das Wort. Es ist eine sehr monotone Arbeit und es wird immer weitergereicht.
Ja.
Und wenn jetzt zum Beispiel eine Person entscheiden würde, sie muss aufs Klo oder sie möchte was trinken, bedeutet das, dass sich bei ihr halt die Anzahl der Kleidungsstücke, die sie dann quasi danach vernähen müsste, stapeln. Und das bringt einfach einen sehr, sehr hohen Druck mit sich, weswegen halt wirklich die Arbeiterinnen dann erstmal keine Pausen machen und auch gar nicht so bedürfnisorientiert Pausen machen, weil sie eben in diesem Fließband sind. Und wenn eine Person stoppt, bedeutet das Verzögerung für alle. Und häufig ist es auch so, dass so Boni oder irgendwie andere Anreize dadurch geschafft werden, dass eben die Ziele erreicht werden. Und die Ziele sind aber schon so hoch gesteckt, dass es eigentlich eh unrealistisch ist, die zu erreichen. Mhm. Aber ja, das heißt, sie arbeiten recht lange, sehr, sehr monoton, ohne irgendwelche Pausen. Dann haben sie eine Mittagspause, in der Regel auch sehr kurz, auch zu kurz, um sich irgendwie mit gutem Essen zu versorgen. Und dann kommt nochmal die Nachmittagsschicht, auch eigentlich, beide Schichten sind so zwischen, ja, um die 5 Stunden. Das heißt, sie arbeiten halt in der Regel auch bis zu 10 Stunden und dann häufig nochmal Overtime. Das heißt, wenn die ihr Ziel nicht erreicht haben in ihrer regulären Arbeitszeit, dann bleiben die eigentlich länger da und leisten dann Überstunden. Und von Fabrik zu Fabrik ist es sehr unterschiedlich, ob und wie diese Überstunden vergütet werden. Und dann kommen die ganz spät nach Hause und müssen sich wieder um ihre Familie kümmern. Genau.
Total gut, dass du da so einen Ablauf quasi wirklich mal dargestellt hast. Was ich daran raushöre, und das ist ja auch was, womit ihr euch primär beschäftigt oder wo ihr einen großen Fokus drauf legt, ist, dass die Textilindustrie ein Beispiel dafür ist, dass besonders Frauen unter diesen prekären Situationen leiden. Warum ist das so? Warum leiden vor allem Frauen unter den Bedingungen der Textilindustrie?
Also warum Frauen in diesen Positionen sind, ist, glaube ich, einerseits, dass es ein recht guter Job ist für auch Personen, die keine Ausbildung haben. Deswegen ist er auch so attraktiv für viele Frauen, die irgendwie, also auch gerade das, was ich meinte, dass so Arbeiterinnen nochmal dann für eine Zeit lang vor ihrer Heirat vom Land in die Stadt gehen, um dort irgendwie ein paar Jahre intensiv als Näherin zu arbeiten und Geld zu verdienen. Das liegt vor allem daran, dass dann eben die Familien auf dem Land einfach finanziell sehr schlecht dastehen und es dann eben auch quasi die Töchter braucht, die auch dazu verdienen vor ihrer Hochzeit. Und dann sind es halt sehr, sehr junge Frauen, die sich häufig auch nicht wehren. Deswegen sind die auch so sehr beliebte Arbeiterinnen in dem System, weil man die quasi triezen kann, man kann den Druck auf die Druck ausüben, ohne irgendwie mit einer Gegenwehr zu rechnen. Aber wenn wir dann zum Beispiel auch in den Fabriken auf schon die höheren Ebenen, also es gibt dieses Fließband, also diese Lines, und dann hat jede Line auch einen Line-Manager und dann gibt es nochmal Supervisor und dann halt irgendwann das Factory-Management. Und da sehen wir, dass da halt der Männeranteil viel, viel höher ist. Das heißt, in der Fabrik selbst, wie die organisiert ist, haben wir halt ein sehr klassisches Machtverhältnis zwischen den Arbeiterinnen, die die ausführenden Arbeiten machen, und dann halt direkt so die nächste Ebene sind schon wieder vor allem Männer, die quasi dann den Leuten sagen, was die Ziele sind, was sie erreichen müssen, die immer wieder auch anschreien, dass sie zu langsam arbeiten, dass sie sich irgendwie beeilen müssen, dass sie keine Pausen machen dürfen, dass sie, keine Ahnung, nicht quatschen dürfen. Und das führt natürlich dazu, dass es dann halt eben in diesen Fabriken aufgrund der Geschlechterverhältnisse und auch dann der Machtverhältnisse, die mit diesen Geschlechterrollen natürlich auch außerhalb der Fabriken schon, ne, einhergehen, dass da einfach dann die Frauen, die Arbeiterinnen ganz viel Gewalt erleben, verbale Gewalt, sexualisierte Gewalt, genau.
Kann man runterbrechen, vielleicht vor allem für die Länder, die, mit denen ihr euch beschäftigt, wo ihr den Fokus drauf legt, was die Menschen verdienen, grob gesagt, also was da so der Lohndurchschnitt ist, kann man das festmachen?
Für Bangladesch die Zahlen aus einer Studie, also die haben eine Befragung unter Arbeiterinnen durchgeführt und da ist der tatsächliche Lohn pro Monat 46 Euro.
In Bangladesch?
In Bangladesch, genau. Der Mindestlohn ist aber halt irgendwie mittlerweile so um die 100 Euro. Und ein existenzsichernder Lohn wäre halt allerdings 200 Euro. Also das heißt, es gibt in Bangladesch einen Mindestlohn, der ist schon deutlich geringer als ein existenzsichernder Lohn. Und ein existenzsichernder Lohn ist quasi ein Lohn, der reichen würde, um so alle grundlegenden Bedürfnisse zu decken. Also sowohl Essen, Wohnung, aber zum Beispiel auch ausreichend Geld, um in die Bildung von Kindern und sowas zu investieren und auch für so grundlegende Freizeitaktivitäten. Genau, und dann aber, das sehen wir eigentlich, und das ist voll typisch, dass dann halt der Lohn, der tatsächlich gezahlt wird, nochmal deutlich unter dem Mindestlohn liegt. Das heißt, es gibt zwar irgendwie gesetzliche Mindestlöhne, aber die werden halt einfach nicht eingehalten und es wird auch nicht nachgeprüft.
Ich habe auch immer mal gehört von so Fällen oder Beispielen, wo in den Fabriken dann bestimmte Gebühren erhoben werden, dass die Menschen, die da in Führungspositionen sind, noch Teile des Lohns einbehalten. Also das hat ja auch, es muss ja, muss man auch sagen, wo kein Kläger, kein Recht, Richter. Also wenn niemand das im Blick hat, wenn niemand sich dafür einsetzt, dann ist diese Schikane ja auch, das hast du ja vorhin sehr gut beschrieben, auch welcher Gewalt die ausgesetzt sind, kann man die einfach durchführen.
Genau, und das hängt voll eng auch wiederum zusammen, wer ist die Arbeitskraft? Und dann sind es halt viele Frauen, sehr junge Frauen, die vielleicht auch dann halt eben aus ländlichen Regionen kommen, die gar nicht so wirklich um ihre Rechte wissen. Und dann auch gerade in Indien gibt es kaum Gewerkschaften und auch kaum Gewerkschaften auf Fabrikebene. Das heißt, es gibt keine Organisierung von der Arbeitskräfte. Und dadurch wird ja auch so Wissen, das dann vielleicht so auch marginal da ist um Rechte oder auch von einzelnen Personen da ist, es wird nicht geteilt, weil es wird einfach verhindert auch, dass die Leute sich zusammentun, Kräfte bündeln und für ihre Arbeitsrechte einstehen. Und das ist, glaube ich, mit eines der größten Probleme, das es in der Textilindustrie gibt.
Ja.
Also es gibt irgendwie teilweise ja auch gesetzliche oder es gibt Rechte und die sind auch gesetzlich verankert, aber in der Regel wird einfach alles getan, um zu verhindern, dass sich die Arbeitskräfte organisieren und für ihre Rechte einstehen.
Mhm. Ja. Vor allem, wenn man das dann mal gegenüberstellt im Gewinn von den meisten Fast-Fashion-Unternehmen. Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass ihr Projekte in Indien und in Bangladesch habt. Ist es dann möglich für diese Projekte oder im Rahmen dieser Projekte auch diese Produktionsstätten zu besuchen? Weil ich stelle mir vor, dass die Gegenwehr gegen eine Betrachtung von außen auf diese Bedingungen nicht gerade im Sinne des Erfinders ist.
Also bei unseren Projekten oder auch das Projekt, das ich mache, das ist ein kooperatives Projekt. Das heißt, wir versuchen schon auch in Projekten die verschiedenen Stakeholder, also die verschiedenen Parteien zusammenzubringen. Und da arbeiten wir eben voll eng auch dann mit Markenunternehmen zusammen. Und das ist tatsächlich auch wichtig, weil ohne halt irgendwie die Marken an Bord zu haben, würde man gar nicht erst Zugang zu den Fabriken bekommen. Also ich kann vielleicht einmal kurz zu meinem Projekt noch ein paar Details geben.
Ja, gerne.
Der Titel ist Geschlechtergerechter Gesundheitsschutz für eben Arbeiterinnen in Indien und Indonesien. Und im In Indien ist es auf jeden Fall so, dadurch, dass es ja auch keine Gewerkschaften gibt und auch einfach gar keine Gruppen oder Organisationen, an die man herantreten könnte, um Zugang zu den Fabriken zu erhalten, ist es super wichtig, dass man den Support von den Markenunternehmen hat im Projekt. Also es gibt dann eben uns als Femnet, dann gibt es noch Südwind, auch eine deutsche Organisation, die auch mit uns das Projekt macht, und dann eben die indische Partnerorganisation Paradigm Shift. Und damit Paradigm Shift tatsächlich Veränderungen auf Fabrikebene bewirken kann, braucht es den Support von der Brand. Und deswegen sind wir dann halt eben auf die Brands zugegangen, die dann das Projekt spannend finden. Und auch da nochmal ist halt dieses Thema Gesundheit ein ganz gutes Thema, um auf Fabriken zuzugehen, weil das erstmal so, also es ist so logisch, dass man gesunde ArbeiterInnen haben möchte. Für uns aus einer Perspektive, dass eben Gesundheit ein sehr großes Recht ist, aber auch, es gibt halt auch ein ökonomisches Interesse daran, gesunde ArbeiterInnen zu haben. Genau, und dann würde die Brand, muss dann den Kontakt zu den Fabriken herstellen, zu dem Fabrikmanagement, damit dann unsere Partnerorganisation Paradigm Shift überhaupt in die Fabrik kann und dass da irgendwie eine Interaktion stattfindet. Das heißt, genau, man kann in die Fabriken, aber in der Regel nur, wenn das irgendwie von den Markenunternehmen supported ist und auch gewünscht ist, damit, ja, dann, also das Fabrikmanagement muss irgendwie so ein bisschen die Aufforderung erhalten, so lasst sie reinkommen, arbeitet mit denen zusammen, ansonsten würde da voll wenig passieren.
Das heißt auch, dass bestimmte Dunkelziffern wahrscheinlich erheblich sind, wenn man bedenkt, dass man einen Einblick in die Bereiche, die so prekär sind, dass die Marken sagen, nein, nein, da habt ihr keinen Zugang zu, wahrscheinlich erheblich schlimmer sind noch als das, was man dann tatsächlich auch sieht, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Also einerseits das und mittlerweile auf jeden Fall auch das hängt absolut zusammen mit der Abschwächung der Lieferkettengesetze, dass halt auch die Unternehmen, die Interesse an Kooperationen mit uns haben, auf jeden Fall auch schon ja Unternehmen sind, denen was an Menschenrechten und an guten Arbeitsbedingungen liegt. Und das sind dann halt auch eher Unternehmen, die eh schon Dinge in ihren Fabriken umsetzen und die jetzt auch gar nicht in den krassesten Fabriken irgendwie produzieren lassen.
Auf den Weg, wie man zur Verpflichtung kommt, kommen wir gleich nochmal. Was mich nochmal interessiert, man kann ja sagen, dass wenn es so wahnsinnig schwierig ist, auch hinter diese Kulissen zu gucken, ist es dann möglich, überhaupt eine Veränderung festzustellen? Also ich spiele an auf einen Fall von 2013, glaube ich, der Einsturz der Rana Plaza Textilfabrik in
Bangladesch,
genau. Und da muss man ja sagen, da erinnere ich mich auch noch dran. Der Fall war ja, dass es zum Einsturz kam, dieser Fabrik, dass es Menschenleben gekostet hat und dass man ein Aufschrei letztlich durch die Welt ging. Wie kann es sein, dass Menschen unter diesen Bedingungen arbeiten, dass es keinen Arbeitsschutz gibt, dass es keine Arbeitsschutzbedingungen, keine Arbeitsbedingungen gibt, die auch getrackt werden, wo Menschenleben gerettet und geschützt werden. Und jetzt würde ich mich ja fragen, wenn du das so beschreibst, dass es diese Freiwilligkeit auch braucht, dass es schwer ist, eine Veränderung seitdem festzustellen oder zu tracken. Aber würdest du sagen, dass sowas zu beobachten ist, dass so ein Fall dazu geführt hat, dass sich was verändert hat? Und wenn nicht, wo sind dann die Defizite?
Viele Gedanken zu dieser Frage. Ich glaube auf jeden Fall, dass man auch gerade in den Jahren nach Rana Plaza, ich glaube, deshalb war auch irgendwie dieser Aufschrei gegenüber so Primark in Deutschland so groß, weil Rana Plaza noch so nah dran war und das hat es mittlerweile auch einfach verjährt und irgendwie auch gar nicht mehr, also wir machen jedes Jahr dazu was, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr so im allgemeinen Bewusstsein, wie scheiße eigentlich die Fabriksicherheit, also die Sicherheit von ArbeiterInnen in den Fabriken in Bangladesch, Indien und anderen Ländern ist. Aber genau, Rana Plaza konkret, würde ich sagen, hat auf jeden Fall zu manifesten Veränderungen geführt, weil daraufhin hat sich eben so eine ziemlich große zivilgesellschaftliche Bewegung auch, also weil aber auch die ArbeiterInnen dann in den Fabriken und auch dann die Familien von ArbeiterInnen so viel Druck aufgebaut haben auf die ja generell auch internationale Politik. Und dadurch hat sich nach Rana Plaza so ein Abkommen, der Accord heißt das, und das verpflichtet zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, also vor allem Gebäudesicherheit, Brandschutz, all diese Faktoren. Und die sind in vielen Fabriken, glaube ich, mittlerweile, also so wie ich das mitkriege, ist es besser eingehalten. Also es gibt tatsächlich mehr so Arbeitssicherheit auf der Ebene von, also auf dieser sehr technischen Ebene von, es gibt irgendwie Rettungswege, die nicht zugebaut sind. Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, halt das immer zu überprüfen in der Textilindustrie, weil es gibt quasi Auditierung. Das ist so das Mittel, um halt irgendwie zu checken, werden die Standards eingehalten oder werden Vorgaben eingehalten. Und natürlich wissen die Fabriken, wann Audits passieren. Das heißt, die können sich darauf vorbereiten. Das heißt, die Ergebnisse, die es aus diesen Audits gibt, entsprechen nicht immer der Wahrheit, würde ich sagen. Zumindest nicht der alljährlichen Wahrheit. Durch Rana Plaza gab es eben diesen Akkord und der Akkord hat auf jeden Fall zu mehr Arbeitssicherheit geführt. Aber Arbeitssicherheit ist eben so diese eine sehr technische Sache, die vielleicht erreicht wurde. Aber wenn es jetzt darum geht zu schauen, gibt es eine Gewerkschaftsfreiheit, können sich ArbeiterInnen organisieren, gibt es bessere Löhne, gibt es irgendwie, werden auch so Gesundheitsbedingungen mitgedacht, dann ist es auf jeden Fall weiterhin halt ein sehr großes Nein. Das heißt, so diese technischen Sachen sind umgesetzt worden, aber das ganze Soziale eben noch nicht.
Eine Sache, die wir noch gar nicht beleuchtet haben, die aber natürlich damit total zusammenhängt, ist, dass eine menschenrechtlich sehr prekäre und sehr fragwürdige Praxis ist, die sich da in weiten Teilen irgendwie einem offenbart. Und dann ist es natürlich auch so, dass die, ganz doof gesagt, klimatischen Kosten von Fast Fashion einfach ein ganz wichtiger Punkt sind. Und ich glaube, auch da hört man immer mal wieder Sachen oder sagt so Dinge einfach. Aber vielleicht kannst du nochmal sagen, warum ist die Textilwirtschaft so ein großer Treiber des Klimawandels?
Der größte Grund dafür ist einfach, dass zu viel produziert wird und halt auch ja wirklich viel zu viel. Also schon quasi so 40% der Kleidung, die überhaupt hergestellt wird, landet nie auf dem Markt, sondern wird direkt irgendwie verbrannt oder wird direkt zu Müll. Das heißt, es wird einfach schon dadurch, werden so viele Rohstoffe umsonst irgendwie verbraucht. Und dann von dem, was gekauft wird, wird ja immer noch sehr viel einfach auch viel zu wenig genutzt oder nicht genutzt. Und natürlich ist die Produktion von jedem einzelnen Kleidungsstück bedeutet irgendwie der Ausstoß von CO2, weil es ist ein Prozess, wo irgendwie Rohöl gewonnen werden muss oder halt irgendwie Baumwolle verarbeitet werden muss. Es gibt voll viele Prozesse, wo man sehr viel Wasser oder dann auch wiederum andere Dinge braucht. Dinge werden erhitzt, dann werden sie wieder getrocknet. Also man braucht einfach sehr viel CO2 für die Herstellung eines Kleidungsstückes. Und es werden sehr, 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 sehr viele Kleidungsstücke hergestellt. Das heißt, es wird sehr viel CO2 ausgestoßen. Es gibt Zahlen, die sagen, so 8-10% der globalen Emissionen kommen durch die Textilindustrie.
Das ist Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn. Und ich glaube auch, das ist eine Zahl, die vielleicht ein bisschen schwer zu überprüfen ist, weil wo fängt man an, wo hört man auf, ist, glaube ich, da nicht immer ganz nachvollziehbar, was damit so gemeint ist. Aber die Zahl der Emissionen, die auf die Textilien zurückzuführen ist oder die Textilindustrie, ist auf jeden Fall sehr groß.
Also du meinst, weil es dann auch noch sowas zu bedenken gäbe wie der Schiffstransport und der Transport von Einzelmaterialien und vielleicht auch der Transport von Personen oder wie auch immer. Also da unterhängt man dann noch irgendwie den Kauf in den Laden und all diese Dinge.
Ja, oder auch die Entsorgung. Also wird die da auch, und das ist manchmal nicht so ganz klar, wenn man diese Zahlen liest, was ist da jetzt alles mit einkalkuliert und was nicht. Kleidung herzustellen braucht viel CO2 und es wird zu viel Kleidung hergestellt, weswegen sehr viel CO2 ausgestoßen wird. Und dann aber sehen wir auch, und das liegt auch wiederum an dem Wachstum von Fast Fashion und Ultra Fast Fashion, dass halt eben immer mehr Plastikfasern verwendet werden. Und die führen dazu, dass halt einfach beim Waschen und so ganz viele Mikroplastikpartikel entweichen und halt zum Beispiel dann am Ende im Meer landen. Es gibt, glaube ich, so Zahlen, die sagen, dass ca. 35% des Mikroplastiks im Meer von unserer Kleidung kommt, weil eben die Wasserkreisläufe so connected sind und auch weil es dann bei der Entsorgung von Textilien aus Plastik treten Mikroplastikpartikel hervor, die dann halt wiederum in Wasserkreisläufen landen. Also CO2, Mikroplastik, Wasserverbrauch, Wasserverschmutzung, also auch gerade dann so Färben und da auch wiederum, wenn man sich so Shein-Klamotten anschaut, wie viele Chemikalien dafür verwendet werden und die landen dann alle im Abwasser. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Problem. Einerseits, weil eben Wasser verschmutzt werden und das ökologische Folgen hat für ganze Ökosysteme. Aber also das hat auch sehr, sehr große Folgen für die Bevölkerung, die nah an den Färbefabriken leben. Die haben teilweise halt kein Grundwasser oder kein sauberes Grundwasser mehr und werden dadurch krank.
Plus wahrscheinlich alle möglichen Chemikalien, die ins Wasser gelangen.
Genau, also die ökologischen Folgen sind voll vielfältig. Ich glaube, sie treten vor allem eben auf, also in Bezug auf Wasser in den Produktionsländern, aber dann auch, also ganz viele ökologische Folgen, die auch mit der Entsorgung einhergehen. Und da ist dann eben vor allem auch dieses Mikroplastik, das halt irgendwie einfach da ist und nie wieder weggehen wird.
Ja, absolut. Ja, es ist faszinierend, wenn man bedenkt, wie lang das Leben oder auch wie kurz teilweise, wenn man die 40% bedenkt, die du vorhin genannt hast, aber wie lang das Leben einer Hose, eines T-Shirts ist, bis es in einem Laden ist, bis es in einem Schrank hängt, bis es irgendwie und dann, was dann damit passiert, wir haben ja im Intro gehört oder wir hören auch gleich nochmal The Revival, was mit diesen Klamotten dann passiert am Ende des Tages, wenn sie weggeschmissen werden. Was ich interessant finde, ich will das gar nicht so vertiefen, aber vielleicht kannst du da nochmal einen Input zu geben. Da wird ja oft Secondhand als Lösung so ein bisschen gesehen, also umweltverträglich, sozialverträglich Alternative zu Fast Fashion. Es gibt ja auch Kritik an diesem Konzept Secondhand und wie es aktuell praktiziert wird?
Also ich glaube, das Wichtigste, was wir als Menschheit schaffen müssen, ist es einfach, dass weniger Kleidung hergestellt wird. Also dass am besten einfach kaum noch neue Kleidung hergestellt wird, weil es schon so viel gibt und mit der Herstellung von Kleidung einfach so viele Probleme einhergehen. Und da ist halt irgendwie Secondhand ja schon eine gute Alternative. Also man kann irgendwie Kleidung kaufen und zumindest so dieses Bedürfnis nach, ich sehne mich irgendwie nach was Neues, ich möchte irgendwelchen Trends folgen. Das kann man auch befriedigen, ohne dass man halt eben ultra schlecht produzierte Kleidung kaufen muss. Was so ein bisschen die Kritik an Secondhand ist, gerade eine Kritik in Bezug auf Vinted, ist, dass dadurch, dass man das Gefühl hat, der Secondhand-Markt steigt, dass Leute auch einfach mehr, auch neue Kleidung kaufen, weil sie wissen, ah ja, wenn ich es nicht trage, ich finde Abnehmer über Vinted oder andere Plattformen. Mhm. Und dadurch halt auch einfach beim Kauf von Kleidung schon gar nicht mehr so sehr darüber nachgedacht wird, brauche ich das, möchte ich es, gefällt es mir wirklich, sondern es wird einfach gekauft. Und ich glaube, das ist halt somit das größte Problem. Neue Kleidung kaufen ist so leicht, es ist so günstig, man kann es sich in der Regel leisten, man denkt nicht so viel darüber nach, brauche ich es, möchte ich es, ist es ein Teil, das ich viel anziehen werde, sondern man kauft es einfach, weil es halt so naheliegend ist. Und auch wenn man direkt denkt, ah ja, okay, wenn ich es halt nicht trage, ich kann es wiederverkaufen und ich kann es auch zu einem okayen Preis wiederverkaufen, so dass ich halt am Ende irgendwie kaum Minus gemacht habe. Und genau das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kritik, dass ja an Secondhand, dass wir einfach immer weiter kaufen, aber halt so diesen, also nicht dazu kommen, einfach mal weniger zu kaufen und so wirklich unsere Bedürfnisse irgendwie zu reflektieren und halt danach zu kaufen.
Du hattest vorhin gesagt, dass ein Großteil der Kleidung, bevor sie überhaupt in den Laden kommt, schon weggeschmissen wird, dann wird ein großer Teil. Da habe ich auch eine persönliche Erfahrung gemacht, weil meine Mutter zum Beispiel hat gearbeitet in der Modeindustrie und die hat jetzt nicht für eine Fast-Fashion-Brand gearbeitet. Und selbst da war es so, dass wenn neue Kollektionen kamen und man das in die Läden gebracht hat und dann gab es Retouren und dann gab es, also wo kleine Fehler waren, Naht war falsch gesetzt und dann gab es diese Keller voll mit Kleidung. Und man wusste genau, das wird niemals in einen Laden kommen. Das heißt, da haben sich dann die Mitarbeitenden vielleicht nochmal was genommen oder die Familie von denen, weil da gesagt wurde, das können wir eh nicht verkaufen. Dann ging es vielleicht nochmal an irgendeinen Zweit-Dritt-Händler. Aber im Großen und Ganzen wurde diese Kleidung niemals verwendet für irgendwas. Und die wurde einfach vernichtet oder sie landet eben da, wo wir auch die Geschichte von The Revival hören. Also kannst du umschreiben, was passiert eigentlich mit der Kleidung, die nicht in unserem Schrank liegt?
Ja, da gibt es natürlich jetzt auch nicht diese eine Weg, es gibt nicht einen Weg, der für alle Kleidungsstücke gilt. Ja, ich glaube, es hängt voll viel davon ab, wie wir die Kleidung entsorgen. Einerseits gibt es ja die Möglichkeit, auch einfach Kleidung, die man als Privatperson nicht mehr trägt, weil sie nicht mehr passt, weil sie nicht mehr gefällt, auch an karitative Zwecke zu spenden. Also da gibt es verschiedene so Einrichtungen, die Kleidung Kleidungsspenden annehmen und die dann aufbereiten und weitergeben. Oder man packt die Kleidung in Altkleidercontainer und auch da gibt es einfach sehr große Unterschiede. Es gibt irgendwie dann Altkleidercontainer von kommerziellen Unternehmen, die dann die Kleidung auch quasi nochmal mitnehmen, aufbereiten, einen Teil verkaufen, aber auch einfach einen Großteil halt irgendwie entweder verbrennen lassen oder halt in den globalen Süden schicken. Und da ist ja dann auch, wo The Revival ansetzt. Ja, häufig ja Ghana, aber auch andere Länder. Das war ja, also der Grundgedanke war ja, okay, es gibt irgendwie Kleidung im globalen Norden, die noch okay ist und dann geht sie in den globalen Süden. Kann man auch kritisieren und problematisieren, weil das natürlich auch irgendwie so ein bisschen dieses White Saviorism und irgendwie neokoloniale Kontinuitäten mit sich bringt. Aber auch dazu, also vielleicht noch als Tipp, es gibt auf jeden Fall auch Altkleidercontainer, die versuchen, das System irgendwie besser zu gestalten. Und da gibt es so eine Organisation, die heißt Verwertung. Und die haben auch eine recht gute Homepage, wo man auch sehen kann, welche Altkleidercontainer in der nahen Umgebung, wo kann ich meine Kleidung hintun, ohne dass sie dann irgendwie kommerziell weitergenutzt wird, sondern halt wirklich einfach dann für möglichst gute Zwecke weitergenutzt wird. Aber genau, dann gibt es halt einfach immer mehr Kleidung, die minderwertig produziert ist, die aus Plastik produziert ist, die vielleicht noch okay ist auf den ersten Blick, aber die eigentlich schon, wo der Schnitt nicht mehr passt, wo, I don't know, also es gibt irgendwelche Mängel. Und die wird jetzt in den globalen Süden geschickt. Und dann entsteht einfach dort das Problem, dass ganz viel Kleidung ankommt, viel zu viel Kleidung auch für die Personen, die dort leben und die eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie damit machen sollen. Dann auch noch Kleidung, die einfach schlecht ist. Und das führt einfach dazu, dass jetzt halt eben in Ländern wie Ghana solche Secondhand-Märkte überflutet werden mit minderwertiger Kleidung, die halt dann dort einfach so liegt und die Städte im Müll ersticken lässt. Das ist, glaube ich, so das größte Problem, was so mit der Entsorgung von Kleidung einhergeht.
Wir haben es bereits angedeutet. Yaira Akbofar und seine NGO The Revival wollten sich mit der Situation und den Massen an Kleidungsmüll nicht abfinden. Weil politische und wirtschaftliche Lösungen bislang ausblieben, entwickelte die Organisation eigene Ansätze, direkt vor Ort in Accra. Akbofar kritisiert dabei auch den Umgang des globalen Nordens mit dem Problem des Kleidermülls.
Diese Wegwerfmentalität folgt dem Prinzip aus den Augen, aus den Sinn. So geht Europa mit den Problemen um. Man schickt die Kleidung nach Afrika und sobald sie weg ist, fühlt sich niemand mehr verantwortlich.
The Revival kauft unverkäufliche Kleidung vom Kantamanto-Markt auf und verarbeitet sie weiter. Gleichzeitig setzt die NGO auf Bildungsarbeit und bezieht die Menschen vor Ort aktiv mit ein. Ziel ist es nicht nur, Textilien zu retten, sondern auch neue Einkommensmöglichkeiten für Händler und Näherinnen zu schaffen und die lokale Gemeinschaft zu stärken. Einige der aufgewerteten Produkte gehen sogar zurück nach Europa. Seit 2022 fertigt The Revival Werbeprodukte wie Beutel und Jacken für das Victoria Albert Museum in London an. Andere Klamotten entstehen für Menschen in Ghana selbst. So entwickelte The Revival beispielsweise robuste Arbeitskleidung für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.
Viele Kleinbäuerinnen und Kleinbauern können sich keine Schutzkleidung leisten. Deshalb kaufen sie billige, minderwertige Kleidung auf dem Markt und tragen mehrere Schichten übereinander. Jede Woche werden so rund 30 Kleidungsstücke pro Person verbraucht, weil sie nach der Arbeit verschwitzt sind und einfach weggeworfen werden.
Each farmer could waste about 30 garments a week because when they wear and sweat in it, they just take it off, throw it away and get a new set.
Und bei der Kreation ließ er sich von dem Arbeitsoutfit schlechthin inspirieren.
Which is the overalls, which from denim.
Wir haben Overalls aus Denim entwickelt. Die Menschen mögen sie. Sie schützen die Haut und sie werden immer wieder getragen. Sie sind funktional und schützen, aber sind gleichzeitig auch schön und stylisch.
Because of its design well, it's beautiful, it's stylish, but then it's also does the job. It also protects them.
Doch Akbofar macht in unserem Gespräch deutlich, so wichtig solche Initiativen wie The Revival auch sind, sie können das Problem allein nicht lösen. Dafür brauche es andere politische Rahmenbedingungen und mehr Verantwortung der Unternehmen, die Kleidung produzieren und verkaufen. Außerdem, sagt Akbofar, müssten Lösungen gemeinsam mit den Ländern entwickelt werden, die die Folgen der Textilindustrie besonders stark tragen. Zu oft würden Konzepte für Kreislaufwirtschaft oder Nachhaltigkeit im globalen Norden entstehen, ohne die Perspektiven des globalen Südens einzubeziehen.
I think it makes sense to involve the
Der globale Süden muss in diese Entscheidung einbezogen werden. Wir sind schließlich Teil dieser Lieferkette. Trotzdem werden wir kaum beteiligt, wenn über Kreislaufwirtschaft oder Nachhaltigkeit entschieden wird. Viele Lösungen funktionieren in Ghana gar nicht, weil sie entwickelt wurden, ohne unsere Realität mitzudenken, obwohl wir diejenigen sind, die die Folgen tragen.
Gleichzeitig sieht er auch VerbraucherInnen in der Verantwortung.
Yes, individuals play a very, very important role within this.
Jede und jeder Einzelne spielt eine wichtige Rolle. Als VerbraucherInnen bestimmen wir die Nachfrage. Die Industrie produziert letzten Endes das, was wir nachfragen. Darin liegt unsere Macht.
Die Unterstützung von NGOs führt er an. Oder gemeinwohl- und ressourcenschonende Entscheidungen zu treffen.
Als global citizens, we have the responsibility to take care of our planet.
Als WeltbürgerInnen tragen wir alle Verantwortung für unseren Planeten. Jede Entscheidung sollte die Natur mitdenken. Wenn unser Konsum der Umwelt schadet, sollten wir unser Verhalten hinterfragen. Bewusster
Konsum und die Unterstützung von Initiativen, die sich für faire und nachhaltige Lieferketten einsetzen, können also laut Akbofar einen Unterschied machen. Und der Gründer verbindet seine Vision noch mit einem weiteren Wunsch. Afrika und in seinem Fall speziell Ghana nicht länger als Endstation für den Müll der Welt zu sehen, sondern als Ort, an dem innovative Lösungen für eine Kreislaufwirtschaft entstehen.
Wir haben große Ziele. Wir möchten das Bild von Afrika verändern. Weg von der Vorstellung einer Müllhalde der Welt hin zu einem Ort, an dem Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit praktisch gelebt werden. Die Welt sollte von uns lernen, anstatt Afrika nur als Endpunkt zu sehen. Sie sollte Afrika als Ausgangspunkt begreifen.
Auch FEMNET, die Organisation, für die meine heutige Interviewpartnerin Mona Meyer arbeitet, setzt genau an dieser Lieferkette an. Allerdings am anderen Ende. Die Organisation engagiert sich für die Menschen, die unsere Kleidung herstellen. Häufig unter prekären Arbeitsbedingungen und mit zu niedrigen Löhnen. Blicken wir auf die Veränderungen, die dort nötig sind und welche Fortschritte es bereits gibt.
Natürlich können wir nicht nur eine Problembeschreibung vornehmen und ihr könnt nicht nur, sondern ihr versucht ja auch aktiv etwas zu verändern. Ein aktuelles Beispiel gegriffen, ich glaube gestern oder vorgestern, wenn die Folge rauskommt, ist ja dann auch schon eine Woche her, wurde bekannt, dass es ein neues EU-Gesetz geben soll, was verhindern soll, dass Kleidung weggeschmissen wird, wenn sie noch zu brauchen ist. Das wird ja im Zweifel, kann man jetzt mal weiterspinnen, sagen, wenn das wirklich ernsthaft durchgesetzt wird und wir nicht dieselbe Abschwächung ablehnen wie bei anderen Gesetzen, dazu führen, dass weniger produziert wird, damit man weniger Müll hat, weil die Firmen sonst mit diesen ganzen Resten da stehen. Es geht an dem Gesetz darum, dass Unternehmen für den gesamten Lebenszyklus ihrer Ware verantwortlich sind. Also das bedeutet, wenn, das hatte ich ja vorhin kurz beschrieben, wenn irgendwo Ware ist, die zurückgekommen ist, Retouren und Co., wäre der normale Weg, wir schmeißen das jetzt weg, weil es ist einfach too much. Und da gibt es, sagt das neue, die neue Verordnung, nein, ihr könnt das nicht einfach wegschmeißen. Ihr müsstet, hättet vorher schon überlegen müssen, dass ihr viel zu viele Produkte habt oder dass ihr Fehler gemacht habt, die seid ihr verantwortlich. Ist das so grob das Gesetz?
Ja, das ist grob das Gesetz. Also einerseits nicht nur, okay, die Dinge könnten zurückkommen, also muss ich mich um die Entsorgung kümmern. Und mit mich um die Entsorgung kümmern bedeutet auch, ich muss checken, dass dieses Produkt auch recyclingfähig ist. Also denke ich am Anfang schon darüber nach, aus welchen Fasern soll dieses Produkt bestehen. Also dass halt wirklich als Zyklus gedacht wird und nicht nur, ah ja, ich treffe eine Entscheidung und am Anfang ist quasi die einzige Maxime, nach der ich handle, ein möglichst günstiges Kleidungsstück herzustellen. Deswegen benutze ich irgendwie Plastikfasern und Baumwollfasern und so weiter. Und dass man dann aber nicht darüber nachdenkt, was bedeutet das eigentlich für die Entsorgung? Und dass quasi schon am Anfang darüber nachgedacht wird, okay, ich muss ein Kleidungsstück herstellen, das vielleicht auch günstig ist, aber das sich auch gut entsorgen lässt oder gut wiederverwerten lässt. Deswegen wähle ich nicht irgendwie eine Fasermischung, die einfach sehr schlecht zu recyceln ist, sondern ich wähle eine, die gut zu recyceln ist, weil das am Ende dann Kosten auch einsparen würde.
Na, eigentlich würde man ja meinen, auf den Gedanken hätte man ja vorher schon mal kommen können. Ne? Also
das, ja, vor allem also dieses Problem von der Überproduktion und dass wir halt irgendwie einfach im Textilmüll versinken, ist nicht neu. Das gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und ich glaube jetzt durch irgendwie so Shein und Temu, die sehr groß geworden sind, ist es nochmal so ein bisschen konkreter geworden und vielleicht auch greifbarer. Und man hat irgendwie nochmal so Unternehmen, die man nochmal stärker an Pranger stellen möchte. Dadurch passiert da jetzt gerade auch viel, was voll gut ist. Also die Zivilgesellschaft spricht da schon so lange darüber.
Was ich daraus jetzt mitnehme ist, offensichtlich ist doch der größte Hebel für Veränderungen in der Textilbranche das Gesetz, also in diesem Fall die EU. Würdest du dem zustimmen oder was würdest du sagen, sind die größten Hebel für Veränderungen, um dieses System, was du wirklich toll beschrieben hast, zu verändern?
Also ich glaube, Gesetze greifen auf verschiedenen Ebenen. Einerseits führen sie auch dazu, dass vielleicht so ein Bewusstsein auch bei den Konsumentinnen oder bei der Bevölkerung entsteht. Aber andererseits bringen sie einfach Unternehmen dazu, aktiv zu werden, Dinge zu verändern und vor allem nehmen sie Unternehmen in die Verantwortung. Und das finde ich so wichtig, dass Unternehmen checken, dass sie verantwortlich, also dass sie so eine große Verantwortung auch einfach tragen. Und vor allem finde ich das wichtig in einem globalen System. Ich glaube schon, dass dadurch einfach eine sehr große Veränderung bewirkt werden kann, auch also das EU-Gesetz, auf das du anspielst, die Gesetze zur erweiterten Herstellerverantwortung, die genau sagen ja einfach vor allem, dass Unternehmen nicht nur irgendwie darüber entscheiden, wie Kleidung hergestellt wird, sondern dass sie auch dafür verantwortlich sind, was mit der Kleidung nach dem Kauf passiert und dass sie das eigentlich schon mitdenken müssen bei der Herstellung. Und das, also ich bin so froh, dass es diese Gesetze gibt, aber ich finde es auch so also manchmal bin ich auch so, ich finde es ja so offensichtlich, dass man, wenn man eine Sache herstellt, dass man sich dann eigentlich damit schon auseinandersetzen sollte, was passiert damit, wenn die Sache nicht mehr gebraucht wird oder wie gehen wir damit um, wenn die auch irgendwie wieder aus der Welt geschaffen werden sollte. Aber ja, immerhin, besser spät als nie. Ich glaube, was jedoch bei diesen EU-Richtlinien, die es jetzt gerade gibt, was halt auch wichtig ist, ist, dass man das jetzt dann direkt auch schon wieder als globales System denkt und jetzt das nicht nur darum geht, so Abfallmanagement in Europa zu betreiben und zu überlegen, wie recyceln wir in Europa, was machen wir damit, sondern direkt auch schon das globale System irgendwie im Blick zu haben und zu wissen, dass, wie das System aktuell funktioniert ist, nämlich dass halt eben die Secondhand-Ware im globalen Süden, im europäischen Ausland landet und dass man das auch schon mitdenkt. Also wie können wir auch irgendwie ein System schaffen, das auch die Entsorgung direkt schon solidarisch und global mitdenkt. Und genau, ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle sich das gerade befindet, die Gesetze, aber dass das halt auch direkt mitgedacht wird, finde ich so, ja, das wäre voll wichtig.
Ja, und natürlich würde das doch auch bedeuten, weil du hast ja angesprochen, das hatten wir vorhin auch schon bei dem Thema des Monitorings oder des Reinblickens in diese Fabriksituation. Es braucht ja eben offensichtlich eine gewisse Freiwilligkeit. Also welche Rolle würdest du sagen, nehmen auch Unternehmen ein in diesem System, weil ich vermute mal, man sehe das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das am Ende ja häufig das monetäre Interesse ist, die Kosten zu senken, indem man bestimmte Dinge umgeht, so, also rein aus einem wirtschaftlichen Impuls heraus. Welche Verantwortung würdest du den Unternehmen dazu schreiben?
Also Unternehmen haben ja natürlich ein Interesse an Profite und leider priorisieren sie immer Profite und eben nicht Menschenrechte. Und das ist, glaube ich, so die größte Veränderung, die vielleicht Unternehmen irgendwie durchlaufen müssen, dass einfach Menschenrechte und Arbeitsrechte eine größere Priorität einnehmen in deren Entscheidungen und es eben nicht nur um ja die Wirtschaftlichkeit und den Profit geht. Keine Ahnung, ob das vielleicht dann dem System oder der Funktionsweise von einem Unternehmen auch widerspricht. Einfach Menschenrechte zu achten, Arbeitsrechte zu achten, ist, glaube ich, so mit das Wichtigste, was Unternehmen tun kann und wo ich die auf jeden Fall in der Verantwortung sehe. Nochmal zu diesem EU-Gesetz zur erweiterten Herstellerverantwortung, was da ja auch irgendwie so ein bisschen ein Risiko ist, ist, dass wenn Unternehmen plötzlich auch irgendwie die Kosten übernehmen sollen für die Entsorgung oder die Mitdenken. Das Gesetz muss schon irgendwie sehr durchdacht sein, weil am Ende birgt es eben das Risiko, dass plötzlich Unternehmen mehr zahlen müssen und weil sie quasi auch für diese Entsorgung verantwortlich gemacht werden, könnte das dazu führen, dass sie halt weiterhin die Löhne und sowas drücken, also dass sie die Stückpreise weiterhin drücken und die Löhne und das ist natürlich, also ist voll die große Gefahr von dem Gesetz, dass eine Sache, die voll gut gemeint ist und voll wichtig ist, am Ende aber halt dann irgendwie negative Konsequenzen für die ArbeiterInnen im globalen Süden hat und genau, das wäre auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle der Appell, dass das halt irgendwie alles direkt mitgedacht wird. Auch da vielleicht nochmal zu Hebel der Veränderung. Eigentlich liegt der Hebel bei den Unternehmen, aber die Gesetze bauen eben Druck auf die Unternehmen aus. Und dann aber, damit es quasi zu starken Gesetzen kommt, braucht es eine sehr starke Zivilgesellschaft, weil die Lobby der Unternehmen ist so groß, die quasi ja für Profite und möglichst rentable Wirtschaftssysteme einsteht. Und die Lobby, die für Menschenrechte sich stark macht, ist so klein. Und ich glaube, vielleicht ist der tatsächlich größte Hebel, der dann vielleicht auch hinter starken Gesetzen steht, einfach eine starke Zivilgesellschaft. Und ja, ich meine, wenn wir uns aktuell anschauen, was mit der Zivilgesellschaft passiert, wie halt auch für alle rechte Kräfte der Zivilgesellschaft das Leben schwer machen, ja, läuft es gerade irgendwie nicht so gut mit. Wir bauen eine starke Zivilgesellschaft auf. Und das ist, glaube ich, besorgniserregend auch, dass so zivilgesellschaftliche AkteurInnen immer weiter abgeschwächt werden.
Wir hatten ja vorhin schon zwei, dreimal gestriffen, dass das Lieferkettengesetz, du hattest auch davon gesprochen, dass es verwässert worden ist. Wir hatten das Gesetz auch schon ein paar Mal in dem Podcast, natürlich, weil es eigentlich ja auch seit langer Zeit das erste Mal war, dass man eben nicht reaktiv auf eine Praxis von Unternehmen nur reagiert, sondern dass man ein System in den Blick nimmt und aktiv vorschreibt, so soll es in Zukunft sein. Also ich glaube, es ist ja schon nochmal eine andere Qualität. Seit 24 ist es beschlossen und ich glaube, die Potenziale, die haben wir ausreichend besprochen. Also wie wichtig es wäre, dass man Transparenz schafft und dass man einen Einblick hat darin, wie die eigenen Produktionsmechanismen sind. Wo würdest du aber sagen, sind in der Praxis die größten Lücken?
Also jetzt gar nicht so sehr auf das Lieferkettengesetz beschränkt, aber ich glaube, eine große Lücke ist einfach, vielleicht ist Lücke auch das falsche Wort, aber ich glaube halt einfach, wie dieses System Fast Fashion funktioniert, dass es eben schnelllebig ist, dass es darum geht, immer irgendwie die Preise zu drücken aus Unternehmensperspektive, ist halt einfach das ist einfach so der springende Punkt, weil was auch damit einhergeht und was vielleicht das Lieferketten versucht hat, so ein bisschen mehr Unternehmen in die Verantwortung zu bringen, war einfach, dass die Unternehmen eine engere Beziehung auch zu ihren Lieferanten aufbauen. Und aber dieses System Fast Fashion, das eben schnelllebig ist und wo quasi Unternehmen von Lieferant zu Lieferant springen, je nachdem, wo gerade irgendwie das günstigste Produkt zu haben ist. Ja. Und das führt natürlich auch dazu, dass dann halt auch irgendwie Lieferanten wenig investieren in gute Arbeitsbedingungen. Und so, es geht nur darum, halt irgendwie die Aufträge anzunehmen und auch quasi Aufträge, die halt verlangen, dass man möglichst günstig produziert. Und es geht gar nicht darum, halt eben gute Arbeitsbedingungen zu schaffen auf der Fabrikebene. Was alle wollen, so auf dem Papier, ist ja einfach gute Arbeitsbedingungen. Ja. Und aber, dass es halt eben gute Arbeitsbedingungen gibt, scheitert einfach daran, wie dieses System funktioniert. Und es scheitert vor allem auch daran, dass die Beziehung zwischen Unternehmen und Lieferanten, Fabriken, ArbeiterInnen, dass da die Beziehung so schlecht ist und dass da auch einfach nicht gemeinsam darüber nachgedacht wird, wie können wir irgendwie gute Arbeitsbedingungen schaffen. Fabriken vielleicht auch von Unternehmen den nötigen Support bekommen, um gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das ist, glaube ich, so mit eins der größten Probleme. Ja.
Du leitest ja selbst bei Femnet ein Projekt zu gendergerechtem Arbeitsschutz. Vielleicht kannst du einmal erzählen, worum es da geht und was du vielleicht oder was ihr da schon erreicht habt mit dem Projekt. Mhm.
Genau, das Projekt zielt darauf ab, Gesundheitsschutz in Fabriken geschlechtergerecht zu denken und auch geschlechtergerecht zu gestalten. Also diese Sicherheit ist irgendwie ein Thema, das in der Textilindustrie seit Rana Plaza angegangen wurde. Aber es wurde eben nur als sehr technische Sicherheit gedacht. Also es gibt irgendwie Einweisungen in Maschinen, es gibt irgendwie, keine Ahnung, Handschuhe plötzlich oder Arbeitskleidung, die Dinge so vermeintlich sicherer machen. Aber alles, was so über Sicherheit hinausgeht, wird dann halt nicht bedacht. Und da also diese ganzen Gesundheitsdinge. Und da haben wir uns im Projekt vor allem mit reproduktiver Gesundheit beschäftigt, mit mentaler Gesundheit, mit Ernährung und Mangelernährung, mit Muskel- und Gelenkbeschwerden, mit auch Zugang zu Gesundheit und Gesundheitsversorgung. Also im Projekt gibt es eben dann, oder die Idee ist, dass man eben sich dem Thema Gesundheit noch annimmt und das eben aus einer geschlechtergerechten Perspektive, weil das ist generell für die Textilindustrie, aber für alle Industrien und auch nicht nur in den Produktionsländern, sondern überall, dass wenn Gesetze gemacht werden und wenn irgendwie Richtlinien aufgesetzt werden, dann wird das eigentlich in der Regel von Männern gemacht, wodurch es halt eben, also die Perspektiven, die es auf praktisch alle Bereiche gibt, sind einfach sehr männlich dominiert. Und es wird aber zum Beispiel nicht gesehen, dass wenn Frauen keine Pausen machen können während ihrer Arbeitszeit, wenn sie nicht auf Toilette gehen können, aber in der Zeit zum Beispiel ihre Menstruation haben, dass das halt einfach mit reproduktiven Gesundheitsrisiken einhergeht. Mhm. Oder auch wenn sie zu wenig trinken, hat das auch Auswirkungen auf die reproduktive Gesundheit. Wenn ja. sie irgendwie, also dieser Druck, den Druck auszuhalten am Arbeitsplatz, dass man irgendwie die ganze Zeit Produktionsziele erreichen muss, führt zu mentalen Belastungen, die dann auch quasi sich noch akkumulieren mit den Belastungen, die eh schon haben, als quasi die Person, die für die Care-Arbeit zu Hause verantwortlich ist. Dann gibt es irgendwie noch geschlechtsbasierte Gewalt, die auch noch die Frauen treffen. Und das alles führt einfach zu einer sehr ungesunden Arbeiterinnenschaft. Ja. Mit dem Projekt hatten wir einfach, also ist das Ziel eigentlich darauf, aufmerksam zu machen und dafür mehr Bewusstsein zu schaffen. Anfangs gab es quasi eine Interviewstudie mit den ArbeiterInnen, wo die einfach nochmal voll viele Einblicke über ihre Gesundheitssituation mit uns geteilt haben, also vor allem mit unseren PartnerInnen in Indonesien. Und daraus entstanden dann Guidelines. Also die Guidelines sind so sehr konkrete Vorschläge, was man machen kann, um die Gesundheitssituation zu verbessern. Und wir, die deutschen Organisationen, also Femnet und Südwind, haben gleichzeitig so auf der europäischen und aber auch internationalen Ebene für das Projekt Werbung gemacht und eben nochmal diese Need für mehr geschlechtergerechten Gesundheitsschutz groß gemacht. Und darüber sind wir dann an Unternehmen gekommen, die ein sehr großes Interesse an dem Thema haben. Und genau, dann haben wir das alles zusammengeführt, die Unternehmen mit Interessen und die Guidelines. Und dann haben die Unternehmen uns einige ihrer Fabriken genannt. Und dort haben wir dann Piloten jetzt durchgeführt oder führen wir immer noch durch. Und zum Beispiel in Indonesien war das Oberthema für die Implementierung mentale Gesundheit. Und da wurden dann halt auf Fabrikebene so ein Mental Counseling eingerichtet, wo ArbeiterInnen hingehen können, um quasi über ihr Mental Load zu sprechen und sich aber auch direkt irgendwie Beratung zu holen, wie sie damit besser umgehen können. Also so sehr konkrete und teilweise auch fast schon so strukturelle Veränderungen wollen wir eigentlich mit dem Projekt bewirken.
Ja, total. Super spannend und offensichtlich ja auch wirklich total wirkungsvoll. Also echt, echt interessant. Ja, vielen Dank schon mal für die ganzen Einblicke und auch für die Einblicke in das Projekt. Ich würde zum Abschluss, kommen wir zu die Anstifter, das ist unsere Abschlusskategorie. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen hinreichend dargelegt, ein weiteres Mal, warum dieses Problem ein strukturelles ist und man das nicht auf das Individuum abwälzen kann. Aber Dirk Steffens hat in unserer Folge zur Biodiversität gesagt, es ist ein bisschen zu einfach, alles von sich fernzuhalten und zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, das ist ein strukturelles Problem. Deswegen vorsichtig reingefragt in diese Lücke zwischen alles liegt bei den Individuen und irgendwo muss man sich vielleicht mitverantwortlich fühlen.
Die Anstifter.
Was würdest du sagen, kann man tun als jeder und jeder Einzelne in einem System, was nicht darauf ausgelegt ist, dass das Individuum das von heute auf morgen ändern kann? Aber wie kann man was tun, um einen Beitrag zu leisten, dass die Textilwirtschaft sich verändert?
Ich glaube, man kann da voll gut anfangen und also einfach sich selbst beobachten und so nochmal da so rein zu, also so verstehen zu wollen, warum kaufe ich die Dinge, warum kaufe ich so viel, was bringt es mir? Und wenn ich dann irgendwie darauf komme, dass ich irgendwie voll häufig Dinge kaufe, wenn ich sie irgendwie auf Instagram oder auf TikTok sehe, dann kann ich ja irgendwie versuchen, damit umzugehen und mir vielleicht, keine Ahnung, manchen Personen auf Instagram oder TikTok entfolgen, wo ich das Gefühl habe, die führen dazu, dass ich mehr kaufe, als ich eigentlich möchte. Ich finde es auch voll gut, einfach sich nochmal so bewusster zu werden, wie viel kaufe ich überhaupt und einfach mal vielleicht so ein Jahr lang eine Liste zu führen mit den Dingen, die man halt wirklich kauft oder auch die man so, worüber man nachdenkt, was man gerne kaufen würde. Das, glaube ich, ist so viel nochmal einfach mit sich selbst auch nochmal ausmachen und gucken, was sind irgendwie so Mechanismen, die meinem Kaufverhalten irgendwie zugrunde liegen. Das, glaube ich, ist so das Erste, was jede Person tun kann. Und dann im zweiten Schritt auch einfach weniger kaufen. Und dann vielleicht in einem dritten Schritt, das finde ich irgendwie auch nochmal voll wichtig, dass man halt irgendwie so Individuen nicht immer nur als Konsumentin, sondern auch einfach als so politische Akteurin in dem politischen System, in dem wir uns bewegen. Und das ist halt irgendwie vielleicht dann irgendwie eine staatliche Ebene, aber auch eine europäische. Und dass halt irgendwie jede Person auch einfach sich politisch einbringen kann. Und sei es halt über irgendwie Wahlen und eine Entscheidung vielleicht für eine Partei, die halt eher sich für Menschenrechte statt für Profite einsetzt, die irgendwie ein Lieferkettengesetz nicht weiter abschwächen möchte. Aber auch als irgendwie Petitionen unterzeichnen, die Zivilgesellschaft stärken. Das finde ich auch alles voll wichtig.
Ja, und vielleicht das Vierte, du hattest es nämlich vorhin selbst angesprochen, wenn ich jetzt morgen Kleidung kaufen möchte, worauf kann ich achten? Also Stichwort Etiketten. Gibt es da was, worauf ich besonders achten sollte, wenn ich mir jetzt eine Hose kaufe?
Genau, ich habe vorhin schon die Zertifizierung erwähnt. Also einerseits die Fairwear Foundation, die eben Kleidung zertifiziert und damit quasi Transparenz schafft in Bezug auf Arbeitsbedingungen, also dass die Kleidungsstücke sozial verträglicher hergestellt wurden. Dann gibt es aber auch natürlich noch die GOTS-Zertifikate, die dann zum Beispiel sagen, dass die Kleidung möglichst ökologisch hergestellt wurde.
Liebe Mona, es war eine große Freude. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Danke, Jonas. Danke euch.
Das war die vierte Folge der zweiten Staffel von Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. Ein Podcast der Servicestelle für Stiftung und Philanthropie von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Produziert wird der Podcast vom Studio ZX, einem Unternehmen des Zeitverlags. Mein Name ist Jonas Ross. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Haben Fragen oder wollen wissen, wie Sie sich einbringen können? Dann schreiben Sie uns an stiftung@engagement-global.de. Weitere Infos finden Sie auch in den Shownotes jeder Podcast-Folge. Dort verlinken wir Ihnen auch die wichtigsten Quellen zu dieser Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, bewerten Sie ihn gerne und abonnieren Sie ihn, um keine weitere Folge zu verpassen.